Let's go.
Okay, legen wir los.
Ich?
Du, Sven. Hallo, Sven.
Hallo, Dominikus. Hier ist die neue Folge vom Podcast Webmontag Gießen. Ja, heute zu Gast bei uns Roland Kretschmer.
Kretschmer,
Entschuldigung. Roland, stell dich doch einfach mal bitte ganz kurz vor. Sag mal, wo du herkommst, was du so machst.
Und warum du heute bei uns sitzt.
Gerne, ja. Wir haben uns kennengelernt auf der Fail Night. Da habe ich einen Vortrag gehalten. Von der Herkunft her bin ich Diplompsychologe und bin derzeit am Lehrstuhl für Marketing an der Uni Gießen, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Marketing, Psychologie. Denkt man manchmal, es hängt nicht so doll zusammen, aber Konsumenten sind auch nur Menschen.
Mhm. Und da kann eine Menge schiefgehen. Womit hast du deine Fail Night eröffnet? Was war deine Anfangsbeobachtung, was so schiefläuft in unserem Leben?
Alles Mögliche. Also es ging ja um unternehmerische Fails. Insofern habe ich auch unternehmerische Fails vorgestellt. Also, ja.
Genau, das soll auch heute so im Mittelpunkt stehen, so unternehmerisches Start-up und vielleicht auch, woran Studenten scheitern können.
In Projekten gibt es auf jeden Fall viele, viele Ankerpunkte, wo man scheitern kann. Projektmanagement ist ja nochmal ein spezielles Thema an sich. Aber auch wir im Marketing sind ja nicht fehlerfrei. Also ich habe da auch viele Fehler vorgestellt, die so die klassischen Marketing-Flops betreffen, um einfach mal zu zeigen, ja, alle unsere Metiers, ob es Slogans sind, Markteintritte sind, Produktneuerfindungen sind oftmals zum Scheitern verurteilt und das passiert nicht wenig. Es gibt viele, viele Flops in Deutschland.
Hast du da ein Beispiel?
Come in and find out. Von Douglas.
Ach, das war Douglas.
Sehr,
ja.
Sehr schöner Slogan.
Wie sprechen die sich aus? Douglas oder Douglas?
Douglas gesagt.
Come in and find out.
Ja, wurde von den meisten verstanden als komm rein und finde wieder heraus. Und ja. Das ist eben so, man muss sich orientieren, wer ist in Deutschland die Mehrheit, was sind so, ist so ein Grundverständnis für Konzepte und Dinge und das kam bei so manchem Slogan deutlich falsch an. Und da gibt es eine ganze Reihe von Namensgebungen oder Produktwerbungen oder Artikeln, wo man denkt, ja, da bediene ich etwas. Und eigentlich ist es nur eine falsche Vorannahme, die man bedient oder eine tolle Idee, aber ohne die zu prüfen.
Mhm.
Und da scheitern sowohl im Marketing viele Neuprodukte, neue Ideen, Markteintritte, als auch natürlich in anderen Bereichen. Ich meine, wir haben derzeit wahnsinnig hohe Rückrufquoten bei den Automobilherstellern. Das kommt auch nicht von ungefähr. Also aus jedem Bereich bin ich damit so ein Beispiel eingestiegen. Rückrufquoten, wir sehen es gerade, Food- und Non-Food-Industrie sind genauso gestiegen.
Du hast ein schönes Beispiel gebracht. Was war das noch mit der Cola-Flasche?
Ah, in Spanien.
Ja, Spanien.
Markteinführung auf dem spanischen Markt von Coca-Cola. Wir dachten, wir gehen da jetzt auch mit großen Gebinden an den Markt rein und haben überhaupt weder den Handel gefragt, noch die Abnehmer, noch sich mal umgeschaut, ob anderswo im Handel große Gebinde sind. Also nehmen wir 2 Liter Cola-Flasche in den spanischen Markt und komplett gefloppt, weil in Spanien gibt es kleine Kühlschränke vor allem.
Wo man mit einer großen Flasche plötzlich nicht mehr reinkommt, ne?
Ja, ja. Und warme Cola in einer warmen Gegend, das schmeckt einfach nicht.
Okay.
Musste dann auch deutlich wieder zurückziehen. Und das hätte man so leicht erkunden können. Einfach mal den Handel fragen, was geht bei euch, was geht nicht. Dann kriegt man das schon mit oder eine kleine Gruppendiskussion.
Ja, oder wir haben auch rassistisch wirkende Werbung. Du hast hier damals gezeigt ein Bild einer Frau, die vorm Fenster sitzt. Man sieht sie nur von hinten. Sie hat einen Bademantel an, der weiß ist. Das ist für irgendein Kosmetikum-Werbung. Ja, und dann steht da drunter, White is Purity.
Genau, das wirkt natürlich in den USA ein bisschen anders. Und auch in anderen Ländern. Eigentlich wirkt es überall ein bisschen rassistisch, muss man sagen. Und das war durchaus eine Werbung für Creme, Pflegeprodukte, aber kann leicht anders verstanden werden, als sie gedacht war. Das ist auch ein aktuelles Beispiel, so war, glaube ich, im letzten Jahr als eine der großen Fail-Kampagnen aufgetaucht. Also wir sind auf jeden Fall Marketing auch nicht frei von solchen Fails. Irgendwann bin ich dann natürlich auch dazu übergegangen, zu erklären, woran das liegt. Vieles ist Selbstüberschätzung, unter anderem.
Ja. Was heißt das, Selbstüberschätzung? Also da sitzen ja dann auch meistens studierte Menschen, die haben 10 Jahre Marketing auf dem Buckel, sage ich mal so. Die kennen sich ja eigentlich aus. Haben die es bis dahin immer zufällig richtig gemacht? Oder warum passiert das dann?
Als Brandmanager von einer großen Marke oder einem großen laufenden Produkt mit einem hohen Bekanntheitsgrad. Und es entsteht leicht das Gefühl, dass es Selbstläufer wird, dass es funktioniert, was man macht. Und man ist ja auch überzeugt von einer neuen Produktidee. Ja, das ist, selber hat man sich damit beschäftigt, es ist sein Baby geworden. Und davon kann man sich leicht lösen, indem man mal einfach überlegt, wie wäre das denn, wenn eine Konkurrenz das rausbringt oder jemand anders, ein Bekannter, wenn der das machen würde, dieses Projekt anfassen würde oder dieses Unternehmen gründen würde. Wie hoch wäre denn da die Erfolgswahrscheinlichkeit? Und dann kriegt man mit, das ist schon eine deutlich andere Annahme, als wenn man von sich selbst ausgeht. Wir selber denken immer, wir gewinnen eher im Lotto als andere. Uns beeinflusst Werbung nicht. Wir können was eher schaffen. Und je schwieriger die Aufgabe, je höher das Risiko des Scheiterns ist, umso größer ist es, dass wir die Chance überschätzen.
Also ist es das, was du mit Overconfidence bezeichnet hast?
Ja, ja.
Ja, okay, das ist der Fachbegriff dazu.
Der
ja?
Fachbegriff, genau. Ein bisschen Hybris.
Hybris, ja. Was macht man dagegen, wenn man darunter leidet, unter dieser Selbstüberschätzung?
Zum einen das Hinterfragen, also sich mal überlegen, wie das mit anderen wäre. Dann natürlich Externe kann man hinzutun, die einen Blick von außen haben, einen objektiven Blick von außen haben. Aber vieles hilft, Entscheidungen auf Daten zu basieren. Eine Auswahl eines Werbeinstituts. Zum Beispiel, wir sagen, ja, wir wollen eine neue Kampagne launchen, dann kommen so 3-4 Werbefirmen, stellen sich vor und die wenigsten gehen hin und sagen, wir nehmen mal eine Kriterien-Checkliste und stellen die im Vorhinein auf. Was muss denn die können, was muss denn die Präsentation jetzt bringen, damit wir sie auswählen? Und dann bepunkten wir die Unternehmen. Das würde schon deutlich helfen, nicht zu sagen, ach ja, der wäre mal sympathisch oder das fand ich attraktiv oder auch aus meiner Erfahrung heraus, die sind's. Und das sind halt schon Fehler, die im Vorhinein schon bei der Auswahl, schon bevor Projekte überhaupt laufen, Kampagnen entwickelt werden, bei der Auswahl schon sehr subjektiv sind und wo es hilft, sich einfach an Punktbewertungsschemas, Analysen, Checklisten und Ähnlichem zu orientieren. Also je mehr wir diese Sachen zu optimieren versuchen, umso besser
wird es. Es geht ja also darum, solche Sachen im Vorfeld für sich zu klären und nicht dem Fehler anheimzufallen, im Nachgang sich zu begründen, warum, weshalb, wieso.
Nee, das im Nachgang, ja. Da haben wir sowieso wieder eine neue Verzerrung. Im Nachgang ist es so, dass wir Sachen als sowieso, so wie es rausgekommen ist, empfinden. Also wir haben so eine Art Wahrsagekugel im Kopf, die uns die Vergangenheit erklärt, statt die Zukunft. Ja, im Nachhinein, Hindsight Bias, Rückschaufehler, im Nachhinein hätte ich das doch eh gewusst. Das ist auch das Problem, wo wir mit wir in der Forschung kämpfen müssen. Wenn wir irgendwas erforschen, sagen im Nachhinein Leute, ja, das ist doch ganz klar, das hätte ich auch eh gewusst. Aber wenn man sich mal zurücklehnt und die Forschung dazu anschaut, kriegt man mit, dass wir diese Zustimmungstendenz für alles haben, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich hatte da das Beispiel genommen mit den, eine europäische Studie ergab, katholische Frauen werden häufiger schwanger als nicht-katholische Frauen. In dem Moment, wo man darüber nachdenkt, ja, kriegt man vielleicht so einen Erklärungsmechanismus im Kopf, woran das liegen könnte. Ich stelle dasselbe Studienergebnis andersrum dar. Eine europäische Studie ergab, katholische Frauen werden weniger oft schwanger als nicht-katholische Frauen. Auch da, nach kurzem Nachdenken, okay, weniger promiskuitiv, das könnte schon irgendwie so sein. Ja, habe ich eine Erklärung, das stimmt. Hätte man auch gar nicht erforschen brauchen. Aber da man das bei beiden Ergebnissen sagt,
okay.
Streber sind die weniger Beliebten in der Schule. Streber sind die Beliebteren in der Schule. Ja? Für beides kriegt man ziemlich schnell irgendwo einen Erklärungsmechanismus im Kopf, weil wir uns die Welt erklären. Ja? Und dieses Erklären der Welt sorgt eben dafür, dass im Nachhinein noch schwieriger ist, als ja. etwas zu korrigieren.
Ich mag jetzt aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Es ging ja darum, wie vermeide ich sowas? Du hast zwei Sachen gesagt. A, so eine Art Checkliste und dann natürlich datengetrieben. Warum gehen die dann nicht hin? Ich sag mal, das kann ich wahrscheinlich eher googeln, die Checkliste. Ja? Die 10 Top-Fehler beim Marketing. Ja? Da gibt es wahrscheinlich 40.000 Treffer bei. Warum machen die das nicht? Und dann nachher zweiter Schritt in den Datenbereich. Was muss man dann tun? Wie steigt man ein, um diese Fehler zu verhindern?
Warum machen die das nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Wir bringen es unseren Studierenden immer wieder bei. Wir sagen es jedes Mal, was man zu tun hat. Aber wenn man in die Praxis schaut, es wird einfach so nicht gemacht. Es werden Termine und Treffen organisiert. Keiner hat sich vorbereitet. Es wird sich angeschaut, nach Gusto entschieden. Da kommen die ganzen Verzerrungseffekte schön zum Tragen. Oftmals fehlt den Leuten das Hintergrundwissen, dass man solchen Verzerrungen unterliegt. Das oder, ist jetzt auch in den letzten Jahren erst bekannter geworden, oder?
Oder ist es auch der Punkt, den du auch als nächsten auf der Liste hattest, Herdenverhalten? Alle gehen unvorbereitet ins Treffen, also kann ich mir das auch leisten?
Ja, ja, das mit dem Herdenverhalten, weil es alle anderen machen, das ist oft was, wo wir sehen, dass Unternehmen etwas durchführen, was der Wettbewerb macht. Oh, der Wettbewerb macht jetzt die Kampagne, der Wettbewerb macht jetzt das, das müssen wir auch machen. Auch wenn unser Unternehmen völlig andere Rahmenbedingungen hat, vielleicht völlig andere Kundengruppen oder interne Strukturen, ganz anders aufgestellt ist, andere Erfolgsfaktoren hat. Aber weil es der Wettbewerb macht, machen wir das auch so. Und es wird dann von oben gesagt und dann wird das durchgeführt. Und das, dieses Herdenverhalten, das sorgt natürlich dafür, dass wir eine Reihe von Grundannahmen haben. Wie zum Beispiel, wenn andere das machen, dann muss es auch gut sein. Aber dass man nur, weil ein anderer damit gut klarkommt, nicht auch damit scheitern kann, das ist ja manchmal nicht so in den Köpfen.
Also es ist eine wichtige Erkenntnis, dass ich nicht einfach aus einem Sektor X etwas auf einen Sektor Y übertragen darf.
Genau, ich kann aber davon lernen. Also ich kann mir Analogien bilden und merken, unter den und den Bedingungen, ich muss aber die Bedingungen mitkennen, habe ich jetzt gesehen, das scheitert 20 Mal. Also wäre es irgendwie blöd, wenn wir das ein 21. Mal unter ähnlichen Bedingungen versuchen. Dieses Lernen von anderen Branchen ist schon ganz gut. Aber einfach das zu machen, was alle machen, weil es gerade alle machen, ist nicht so sinnvoll. Wir sehen aber in Meta-Analysen, dass das gerade im oberen Management sehr häufig gemacht wird.
Was ist eine Meta-Analyse?
Eine Studie von Studien. Also es gibt so Erfolgsfaktoren-Studien, die zum Beispiel gucken, welche Strategien haben sich bewährt. Die haben Langzeitdaten von vielen Unternehmen erforscht und vielen Konstellationen. Und wenn man diese ganzen einzelnen Studien zusammenpackt in einen großen Topf, einmal umrührt und guckt, was kommt denn da raus für ein Muster, sieht man oftmals, ach ja, das, was alle machen, machen dann viele als Entscheidungsgrundlage, ob das jetzt Outsourcen ist oder Lean Management oder irgend so ein, wie ein Trend. Ja.
Also eine Mode quasi.
Eine Mode,
ja, genau. Deswegen Outsourcing war eine Mode und dann...
Und weil das jetzt Mode ist, machen wir es alle, obwohl wir teilweise ganz andere Grundbedingungen haben und bei uns würde es überhaupt keinen Sinn machen. Aber das machen gerade alle im Management. Ich höre viel davon und machen wir das jetzt auch. Das ist so ein was so ein Herdenverhalten ist. Aber ja, es gibt auch andere Grundannahmen, in denen wir schon in Analysen reingehen. Ja, wir gehen mit Grundbegriffen, Grundstrukturen rein. Das ist so, die Welt tickt so, das habe ich so gelernt und hinterfragen die nicht. Und das ist auch schon etwas, was man öfter mal machen sollte, das zu hinterfragen. Und dieses Hinterfragen findet zu selten statt. Auch diese Objektivierung, andere Fragen, Marktforschung betreiben. Wenn Coca-Cola damals eine Marktforschung betrieben hätte, hätten die sich ja viele Tausende Euro da gespart, was so ein Flop kostet. Und eine Marktforschung kostet vielleicht 5% von dem, was der Flop gekostet hat. Aber es kostet erstmal mal Geld.
Oh, wir müssen Roland mit ein wenig Wasser versorgen.
Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel rede.
Das ist für uns diesmal gut. Du redest viel und wir müssen wenig reden. Ja. Okay, also Teil 1 habe ich verstanden. Nicht einfach mal drüber nachdenken. Nicht einfach von A nach B transformieren. Also Transferwissen ist nicht einfach... denselben Fall nochmal, das hat in A funktioniert oder in X funktioniert, ich funktioniert auch in Y. Teil 2, Daten. Wie gehe ich daran? Also angenommen, jetzt machen wir doch mal ein kleines Beispiel. Wir wollen ja so ein bisschen auch für ein kleines Unternehmen, sagen wir es mal so. Ja? Muss jetzt nicht immer das große Unternehmen sein, die haben es ja einfach, die können sich zur Not irgendeine Beratung einkaufen und sagen, analysiere das doch mal. Jetzt habe ich hier, keine Ahnung, in Gießen ein kleines Startup. Das hat eine Idee. Wie geht es an sowas ran? Es hat jetzt für sich herausgefunden, hat toll nachgedacht, ja, und hat herausgefunden, das ist jetzt gut. Wie gibt es dann Verhalten, wie die in den Markt gehen könnten? Ja?
Und großes Schlagwort ist dabei, diese Idee, immer die Markttragfähigkeit. Ist es eine Idee, die nur wir gut finden? Und das war auch sehr schön bei diesem Fail Day, wo wir uns da getroffen haben. Da haben ja viele auch von gescheiterten Projekten berichtet. Und die Markttragfähigkeit ist immer so das A und O bei solchen Gründungen. Meistens hängt man an seiner Idee und denkt, das ist jetzt das neue Ding, das kann die Welt retten. Und hat manchmal aber gar keine Zukunft und gar keine Markttragfähigkeit. Und da hilft es nur, das zu analysieren und zu testen, also zu hinterfragen.
Ich darf mich hier als Opfer outen. Also Ist mir auch passiert.
Okay.
Definitiv. Und es war teuer. Aber ist egal. Andere Geschichte.
Man sieht es ja auch mal bei die Höhle, der Höhle der Löwen.
Ja.
Da gibt es ja auch immer so die eine Gruppe, die reinkommt und sagt, ich habe was Tolles entwickelt. Und dann sagen die alle, nicht Markttragfähigkeit. Und die andere der, Reihe der Gruppe, die gibt es. Und die sagen, ja, das könnte einen Markt dafür geben. Da investieren wir gerne rein. Und dieses Markttragfähige, das kriegt man natürlich nur erschlossen durch Analysen, indem man wirklich recherchiert und erforscht. Aber da ist wieder das Problem, wir gehen oft mit einer Vorannahme ran. Nämlich, das Baby wird wachsen, das wird ein tolles Ding. Man muss das aus einer anderen Perspektive auch mit recherchieren. Am besten, man setzt zwei Leute mit verschiedenen grundlegenden Hypothesen ran. Einen mit, das Ding wird wachsen, und einen mit, das Ding wird scheitern. Und Sie werden merken, da kommen völlig andere Ergebnisse raus. Und zwar das eine, wir bestätigen gerne unsere Grundannahmen, die wir haben. Wir gehen in diese Recherche rein mit so einer Grundannahme, bestätigen die immer. Also die eine Analyse wird ziemlich viele bestätigende Zeitungsartikel, Berichte, Marktanalysen und ähnliches finden, wo irgendwo gesagt wird, da ist ein Markt, da ist, das könnte der nächste Renner sein, da gibt es Anknüpfungspunkte, da gibt es was Ähnliches. Und die andere Suchstrategie, die müsste zu ganz vielen bestätigenden Ergebnissen kommen, dass das kein Markt ist, dass das Ding scheitert. Wenn man das dann zusammenträgt, ist man irgendwo viel, viel näher an der Realität. Dann kriegt man raus, ja, da ist ein Markt, aber der Markt ist vielleicht erst in 15 Jahren da. Okay. Oder da ist ein Markt, aber der ist kleiner als gedacht. Und damit ist man viel realistischer. Diese Informationen von wegen Recherche, die kriegt man natürlich aus dem Netz, aus News, aus Ähnlichem, aber auch aus solchen Unterhaltungen.
Also ist das einfachste Mittel, um es quasi zusammenzufassen, geh nicht nur mit der Pro-Hypothese rein, sondern geh auch mit der Kontra-Hypothese rein.
Ja.
Ja. Ich habe mal einen Vortrag gehört von Guy Kawasaki, der sagt, fragen Sie eine Frau. Ja. Also wenn man als Mann kommt und hast, ja, natürlich machen wir Facebook und Google, greifen wir an, fragen Sie eine Frau, die holt Sie ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.
Ja.
Also ich kann einfach mit relativ einfachen Mitteln sagen, okay, ich sehe nicht nur die rosa Wolken, sondern ich gucke auch mal von der anderen Seite, vielleicht kriegt man es ja sogar selber hin und sagt, okay, was wäre denn, wenn ich das jetzt umdrehe?
Hm.
Und schlafe nochmal einen Tag oder eine Woche drüber, ist es dann immer noch sexy quasi die Idee.
Und auch das mit dem eine Frau fragen, ist manchmal wirklich richtig zielführend, indem man hingeht und sagt, ich befrage jetzt mal nicht die Leute, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, sondern die breite Zielgruppe sein sollen. Also mit Come in and Find Out hätte man das wahrscheinlich ziemlich schnell rausbekommen, dass die breite Zielgruppe das nicht gut findet. Oder dieses problemorientierte Testen. Pampers, die testen ihre Windeln nicht mit Frauen, sondern die suchen sich möglichst Menschen mit Bauarbeiterhänden, vielleicht noch sehr dappisch, die irgendwie versuchen, dieses Kind zu wickeln. Und wenn die das leicht hinbekommen, noch nie ein Kind gehabt, noch nie gewickelt, wenn die das leicht hinbekommen, dann ist die Windel okay.
Ich erinnere mich an mein erstes Mal Kinderwickeln. Ja,
genau. Insofern ist das immer für uns ein sehr gutes Beispiel für die Stimme.
Genau, so fühlt es sich an, ja.
Ja. Okay, prima. Also es ist schon eine ganz wichtige Erkenntnis, glaube ich, dass ihr sagen könnt, okay, du hast eine Idee, sei nicht überambitioniert, teste dich selber quasi. Ja? Wie realistisch ist das, dass es funktioniert, und wie realistisch ist das, dass es nicht funktioniert?
Hm. Okay. Also diese Realitätsprüfung, diese sich selbst hinterfragen, die Annahmen, die Hypothesen, mit denen man recherchiert, hinterfragen, selbst die Ergebnisse und deren Interpretation hinterfragen, das ist das A und O. Und man kann das oftmals, indem man das auf mehrere Schultern legt, breiter streut und eben mit verschiedenen Suchstrategien angeht. Und das sind so die grundlegenden Dinge, die deutlich helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und weniger Fails zu produzieren. Also das zusammenzufassen.
Du hast einen anderen Punkt gehabt, der hieß Immediate Gratification Bias.
Ja.
Was war das?
Das ist das Ding von wegen, dass jetzt immer besser ist als später. Das ist eine der Ursachen, warum wir Sachen überstürzt machen. Wir wollen immer jetzt gleich schnelle Ergebnisse, und wir können uns auch nicht davon lösen. Alles, was zu lange dauert, zu lange hingehalten wird, reift, das ärgert uns, das nervt uns. Also, wobei Warten hilft oft. Was man dagegen machen kann, ist zum Beispiel sich kleine Arbeitspakete schnüren, also was man aus dem Projektmanagement kennt mit Meilensteinen. Dann kann man sich immer kleine Anerkennung geben, kleine Belohnung geben, wenn man es ein bisschen erfolgreicher ist. Also so, dieser Schritt ist erreicht, das hilft. Wir stecken per se viel zu wenig Zeit und Geld in frühe Phasen, wo wir da Fehler vermeiden können, wo wir da Sachen entwickeln können. Wie vorhin bei diesem Beispiel mit der Auswahl der Werbeagentur. Wenn man mehr Zeit und Geld da reinsteckt und sagt den Werbeagenturen, sie kriegen auch den Pitch bezahlt und wir wollen das und das und das genau sehen, weil wir haben einen Kriterienkatalog, an dem wir ihre Leistung messen und gegenüberstellen. Und wir stecken da jetzt wirklich Geld in diese frühe Phase rein. Das ist Geld, das lohnt sich hinten raus noch und nöcher. Aber nein, es muss meistens schnell gehen und da wird eine Agentur geholt, kurz geguckt, ausgewählt und nicht richtig gebrieft, sich vorher keine Gedanken gemacht, was soll eigentlich das Konzept treffen, wie soll das zu uns als Unternehmen passen, zu unserer Grundkampagne passen, zu unserem Slogan, zu unserem, was wir darstellen wollen, zu unserem Leitbild. Und das sind die Problematiken, die oft in frühen Phasen entstehen. Frühe Phase da, wo Fehler relativ billig ausgemerzt werden können, dass da, wo alles wenig kostet, da stecken wir keine Zeit rein, weil wir wollen schnell, schnell, schnell Ergebnisse. Und das wird natürlich durch so diese hierarchischen Unternehmensaufbauten noch forciert. Von oben jemand kommt und sagt, ja, bitteschön, jetzt sofort und nein und gleich, am besten gestern.
Dann ich muss den Sven fragen, fühlst du dich ertappt?
Ich bin schon wieder ganz klar, ich bin schuldig, Entschuldigung. Aber ich habe ja hier einen THM-Prof sitzen, ich habe an der THM studiert, ja, und offensichtlich wurde es mir nicht gut beigebracht, ich habe auch eine Uni, also von daher. Heißt das aber jetzt um, Dominikus hat ja gefragt, für Studenten, wie kann man das in Bezug auf Studenten setzen, kann ich das auch auf ein Studium anwenden, dass wenn ich sage, Beispiel, ich lerne in den ersten Semestern, bleiben wir jetzt mal beim Informatikstudium, das ist vielleicht ein bisschen anwendungsnäher, ich stecke mehr Zeit in die Qualität meines Studiums, meiner Ergebnisse in den ersten Semestern und profitiere hinten raus davon, weil ich es dann einfach besser kann. Kann man das auch transportieren oder ist das nicht möglich? Oder ist das jetzt schon wieder so ein Transportfehler, den wir jetzt quasi hier...
Es kommt darauf an, wie der Erfolg gemessen wird.
Okay.
Wenn vernetztes Wissen abgefragt wird und anwendungsorientiert abgefragt wird, ist das durchaus eine sinnvolle Strategie, weil dann kann man natürlich viel stärker neue Informationen in ein bestehendes Netzwerk einordnen. Also das hängt damit zusammen, wie wir lernen. Und Lernen ist ein eigenes Kapitel für sich, würde ich sagen. Ein Riesenfeld. Aber per se schon mal, je vernetzter, umso besser. Mhm. Je vielfältiger, umso besser. Dann können wir viel komplexes Wissen einordnen. Wenn aber so abgefragt wird, auswendig gelernt. Chart 4 malen Sie das aus, auf einen Klausurbogen oder die Definition von... dann wird es natürlich schwierig. Dann hilft eigentlich nur das, was die Studierenden auch ganz klar als Strategie vollziehen. Auswendig lernen, Klausur, vergessen. Auswendig lernen, Klausur, vergessen. Dieses Bulimie-Lernen, was man ja auch sehr häufig findet, was von vorne bis hinten anfängt, sich weiter durchzuziehen.
Heißt also, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wenn sich meine Rahmenbedingungen ändern, also dass ich mein Geist, drauf trainieren kann, dass ich quasi an neue Rahmenbedingungen mich besser anpassen kann, oder?
Ich glaube, das ist schwer mit der vorhergehenden Frage in Bezug zu setzen. Das mit den Rahmenbedingungen ist ein anderes Thema, aber um jetzt nochmal zum Studienerfolg zurückzukommen, es hängt davon ab, wie man Erfolg misst. Auch ist es ein Flop oder nicht Flop, hängt auch davon ab, wie man Flop misst. Also nicht jeder Fail ist wirklich ein Fail. Wir hatten es bei diesem Fail Day, dass einer sagte, ja, ich habe mein Unternehmen für 5 Millionen oder so verkauft. In Silicon Valley wäre das ein Fail, weil eindeutig viel zu wenig rausgekommen bei der ganzen Aktion. Damit kann man ja kaum irgendwas Großes gründen. Und bei Studienerfolg genau dasselbe. Wenn die Prüfungen eben nicht auf vernetztes Wissen aufgesetzt sind, dann ist es eine völlig richtige Strategie, das auch nicht so zu machen. Mhm. Diese vielen kurzen Klausuren sorgen dafür, dass wir anders lernen. Ist es aber hingegen auf vernetztes Wissen aufgebaut, dann macht es richtig Sinn, in frühen Phasen sich das aufzubauen. Und das mit den Rahmenbedingungen. Wir können mit solchen einfachen Gegenmaßnahmen, wie wir sie eben gesehen haben, also Entscheider einbeziehen, Dritte einbeziehen, das Ganze auf eine Datenbasis setzen, seine Grundannahmen, Hypothesen hinterfragen, andere Suchstrategien anwenden. Damit können wir ziemlich viele von diesen Fehlern oder Fehlergründen ausmerzen. Aber wenn wir die Intuition zum Beispiel nutzen wollen, Intuition hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen. Dann kommt es zu diesen Rahmenbedingungsgeschichten. Denn mit Intuition können wir komplexe Probleme lösen. Also unsere Welt ist nicht nur kompliziert geworden, sondern komplex. Kompliziert, um den Unterschied mal klar zu machen. Kompliziert ist ein Schachspiel. Ja, wir kennen die Regeln, wie laufen die Figuren. Wir kennen auch die Rahmenbedingungen, wie kriege ich hin zu gewinnen. Wenn man es eine Weile geübt hat, kann man darin richtig gut werden. Unter diesen festen Rahmenbedingungen, Schachspiel sieht immer gleich aus, jede Figur rückt gleich, kriegt man das auch hin, ein guter Spieler zu werden. Und das ist noch eine komplizierte Welt. Komplex wird die Welt, wenn man jetzt zwischendurch es hätte, dass sich die Schachfelder immer mal anheben, drehen und wieder neu justieren. Und das so alle 3-4 Züge mitten im Schachspiel mit den Figuren obendrauf, gehen die hoch, drehen sich und setzen sich anders wieder ein. Dann wird es sehr schwierig, im Schachspiel zu gewinnen. Aber unser Kopf kann das. Unser Kopf kann komplexe Systeme lösen. Also auch so Einkaufsentscheidungen unter ganz vielen verschiedenen Bedingungen. Notebook-Kauf, was neues Smartphone kaufen. Ja, ganz viele Parameter, die wir da abwägen und gewichten im Kopf. Wenn wir die reduzieren oder versuchen selber so schlüssig zu lösen, reduzieren wir meistens nur, orientieren uns am Preis oder an irgendwas ganz Einfachem. Wenn wir das hingegen insgesamt betrachten, hilft uns die Intuition. Aber
wie schulen wir Intuition? Das ist ja was völlig Spannendes, was du gerade erzählst, dass wir in der Lage sind, komplexe Systeme mit denen umzugehen. Wenn wir es nicht unbedingt beherrschen, sondern mit denen umzugehen, mit ihnen agieren zu können. Wie lernen wir das?
Das muss auch gelernt werden. Also zum einen lernt unser Kopf das immer wieder neu, weil wir kriegen immer wieder durch Input neue Rahmenbedingungen und Gegebenheiten mit. Aber wir haben ein Problem mit unserer Intuition, wenn die Rahmenbedingungen, unter denen wir gelernt haben. Meinetwegen in den 70er Jahren haben wir gelernt, wie Märkte funktionieren, oder in den 80ern. Und wir müssten heute im Management irgendwas umsetzen. Wenn die sich geändert haben, die Rahmenbedingungen.
Was sie in der Tat haben.
Ja, ja. Globalisierung ist alles. Es ist von einem komplizierten System zu einem komplexen geworden. Dann hilft uns nicht immer die Intuition von damals, weil unsere Züge, die wir gelernt haben, haben ja unter den alten Rahmenbedingungen gelebt. Und wir müssen unsere Intuition schulen. Also wir müssten neue Rahmenbedingungen, neue Gegebenheiten, immer wieder neu lernen. Und das können wir auf verschiedene Art und Weise. Also eine Art und Weise ist, sich stark vernetzen, die Vernetzung im Kopf aufbauen, mehr Beispiele, andere Beispiele, also sich austauschen, viel kommunizieren, weiterschauen.
Konsumieren auch?
Genau.
Informationen konsumieren, Dialoge pflegen.
Also ich nehme ein Beispiel, wenn jemand Chancen erkennen will, besser Chancen erkennen will, unternehmerische Chancen, dann hilft es nur, wenn er Signale, die er bekommt, auch ins Netz einordnen kann. Ich habe meinem Kind probiert zu erklären, wie Verkehrsregeln oder Verkehrsschilder funktionieren. Aber es muss erst wissen, was ein Verkehrsschild ist, was das bedeutet, dass man bei einer Ampel bei Rot Stopp sagt und bei Grün Lauf. Und bevor es das nicht kennt, sieht sie die Ampeln im Straßenverkehr, kann sie aber nicht einordnen. Mhm. Da kann man noch so viele Ampeln hinstellen. Da kann ein Kind vor 100 Ampeln stehen und es wird trotzdem nicht raffen, dass es stehen bleiben muss. Weil es hat es noch nicht gelernt, was bedeutet Rot. Und wir müssten neu lernen, neu austauschen, was denn mal funktioniert, was wo nicht funktioniert. Diese Vernetzung nach innen im Unternehmen und nach außen. Erst die ermöglicht uns zu sagen, das ist ein Signal. Das erkenne ich auch als solches, das kann ich einordnen in mein Netzwerk. Der zweite Punkt ist natürlich der, den ich eben genannt habe, man kann sich viel mehr besseren Signalen aussetzen. Mhm. Also mit wem treffe ich mich, mit wem kommuniziere ich, was sind das für Leute, mit denen ich mich umgebe, von denen ich Impulse hole. Und das Letzte, wie ich es noch schulen kann, ist, was sind eigentlich sinnvolle Filterkriterien? Was trägt wirklich Wert für mein Unternehmen bei? Was ist wirklich eine wertvolle Chance?
Dann sind wir eigentlich auch wieder
weniger wertvoll.
Bei den anderen Themen wieder. Man muss reflektieren, man muss Metablick entwickeln, man muss sich Vorgedanken machen, man muss sich jedes Mal neu justieren.
Genau. Ja. Wenn man stehen bleibt, hat man eben alte Rahmenbedingungen, unter denen man Entscheidungen trifft. Und dann noch diese ganzen Verzerrungen dazu, das sorgt für ein gewisses Risiko, eher Fehler zu machen, und man kann es durchaus vermeiden. Kurz zu fassen.
Kurz war das, glaube ich, nicht bislang, oder?
Ja.
Also ich merke gerade, ich leide unter der hohen Informationsdichte, die wir heute gehabt haben.
Ja, wir haben auch drei große Themen angerissen.
Ja, großes Fass aufgemacht. Viele verschiedene Aspekte, dass es mir gerade sogar schwer fällt, eine Zusammenfassung zu geben. Roland, gelingt dir das besser? Weil du beherrschst das Thema ein bisschen. Für mich ist vieles Neues dabei, viele Faktoren. Wie würdest du auf den Punkt versuchen zu bringen, jemanden mental in ein Setting zu bringen, um solche Fehler zu vermeiden? Wenn du jetzt ein Coach bist, hast 60 Sekunden, um nochmal fit zu machen dafür.
Also für ein Unternehmen per se würde ich sagen, Fehler sind gar nicht schlecht. Man kann aus Fehlern lernen. Für Projekte oder Projektauswahl, Marktanalysen würde ich sagen, immer mal die Grundannahmen hinterfragen und so eine Art Projektmanagement-Tools entwickeln für sich selber, wo man weiß, Recherchen gehe ich mit verschiedenen Hypothesen an. Ich glaube nicht jedem Ergebnis zunächst, ich glaube nicht jeder Grundannahme zunächst, sich davon lösen. Und für Menschen, die gerne Chancen erkennen wollen oder unternehmerische Chancen erkennen wollen, heißt es einfach, sich sehr gut zu vernetzen und immer wieder zu öffnen für die Welt, neue Impulse zuzulassen, neue Sachen reinzulassen. Das ist ja auch das große Problem, was Innovationsmanagement im Unternehmen betrifft. Wie kriege ich diese ganzen neuen, innovativen Ansätze? Da hilft eigentlich nur, sich wirklich zu öffnen. Und ich glaube, so eine Konstellation aus den drei Dingen ist je nach Anwendungsfeld ein anderes wichtig, kann durchaus sinnvoll sein.
Wow. Also besser kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen. Das war super. Ich könnte jetzt noch 2 Stunden weiter.
Auf alle Fälle werde ich mir selber den Podcast anhören.
Ja, ich mir wahrscheinlich auch nochmal.
Danke für deine Zeit.
Ja, gerne.
Vielen Dank, Roland. Ciao, ciao, liebes Publikum.
Tschüss.